Guten Morgen. Ich glaube, es war in dieser Woche, vielleicht ist es auch 8 Tage her, da merkte ich auf einmal, Jürgen, du hast am 4. November die Predigt, das merkte ich nicht, das wusste ich, aber ich merkte, dieser Tag ist für mich ein ganz besonderer Tag. Ich werde euch gleich verraten, warum. Aber da habe ich mal geguckt, ist dieser Tag vielleicht noch aus anderen Gründen ein besonderer Tag? 4. November, da fällt mir eigentlich nichts ein, außer dem, was ich euch gleich von mir erzählen will. Aber als ich dann mal den Herrn Google befragt habe, was es so zum 4. November zu sagen gibt, stellte ich fest, Menschenskinder, das ist ja wahnsinnig, was ein einziger Tag im Jahr, ein einziges Datum alles für Dinge hat, die an diesem Tag irgendwann mal in der Menschheitsgeschichte geschehen sind. Das waren mehrere Seiten, die sich da vor mir entfalteten. Ich will sie euch kurz mal vorlesen. Einige davon einfach mal erwähnen, weil mich das schon irgendwie positiv erschüttert hat. Am 4. November 1493 ist Christoph Kolumbus bei seiner zweiten Fahrt als erster Europäer auf der Karibikinsel Guadeloupe gelandet und ist dort mit Ananasfrüchten willkommen geheißen worden. Am 4. November 1706 hat das schottische Parlament mehrheitlich beschlossen, dass Schottland mit dem Königreich England verschmelzen sollte. Am 4. November 1989 fand auf dem Alexanderplatz in Berlin die größte nichtstaatliche Demonstration in der bisherigen DDR-Geschichte statt. Rund 1 Million Menschen forderten hier Meinungs- und Versammlungsfreiheit und eine reformierte DDR. Am 4. November 2008 wurde Barack Obama als erster Afroamerikaner mit einem komfortablen Vorsprung zum 44. Präsidenten der USA gewählt. Und am 4. November 1990, das war wieder vorher, hat der katholische Priester Simon Jubani in Shkodra in Albanien den ersten öffentlichen Gottesdienst nach 23 Jahren gefeiert. Damit endete das Religionsverbot in Albanien. Teilweise sicherlich wirklich weltbewegende Ereignisse. Aber ich habe ja schon gesagt, für mich zählt eigentlich ein ganz anderes Ereignis. Am 4. November 1971, ich war damals 15 Jahre alt, jetzt könnt ihr rechnen, da veränderte sich mein Leben. Nach vielen Gesprächen mit einer kleinen Gruppe von Christen in Köln, nach Nachdenken und Fragen, hörte ich im Radio eines der christlichen Lieder, die in dieser Zeit durch den Äther gingen, denn in den USA war Jesus damals gerade ziemlich in. Und das war der Moment, in dem ich auf einmal begriff, Jesus ist wirklich da, indem ich ihm sagte, dass ich an ihn glaube, ihm vertraue. Der Beginn eines ganz anderen Lebens, das dann am 28.11. desselben Jahres mit meiner Taufe in den Räumen einer Düsseldorfer Baptistengemeinde besiegelt wurde. Heute verstehe ich gar nicht mehr, warum ich als Kölner mich in Düsseldorf taufen ließ. Aber da kamen halt diverse Gemeinden zusammen aus der Region Köln, Grevenbroich, Düsseldorf, die das da miteinander feierten. Ich hatte ein klein wenig davon begriffen, dass Gott mich liebt, dass er eine Beziehung zu mir will, dass diese Liebe in Jesus sichtbar wird, dass Gott für mich ist. Nun, ich will nicht nur über einen Vers predigen, sondern über den ganzen Abschnitt, in dem er steht heute Morgen. Und unsere arabisch sprechenden und farsi sprechenden Freunde haben das ausgedruckt vor sich. Die anderen müssen hier nach oben an die Wand schauen oder mir ganz einfach nur zuhören. Schauen wir mal. Ja, da geht's los. Dieser Text steht im 3. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus spricht hier und er sagt: Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Es geht weiter. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet wird. Schon seit Jahren sind sie auf der Flucht. In dem Land, in dem sie mehrere Jahrhunderte gelebt hatten, konnten und wollten sie nicht mehr leben. Dort waren sie unterdrückt, versklavt und es war ihnen mit Gottes Hilfe gelungen, das Land zu verlassen. Aber je länger sie weg sind, desto mehr verklären sich die Erinnerungen. Ihre Wanderung führt sie durch die Wüste. Das Angebot an Nahrungsmitteln ist nicht groß. War es nicht in Ägypten besser gewesen? Gut, man war dort Sklave, aber es gab zu essen und es schmeckte auch. Früher war alles besser. Warum müssen wir hier durch die Wüste ziehen? Immer wieder bricht Protest auf. Und als ihr großer Volksheld Mose dann noch mitteilt, dass Gott über ihr ständiges Meckern nicht sehr amüsiert sei und sie 40 Jahre lang in der Wüste bleiben sollten, da hebt das die Stimmung des Volkes Israel ganz bestimmt nicht. Als es dann wieder eskaliert und das Volk sich gegen Gott und gegen Moses wendet, kann Gott darüber nicht einfach hinwegsehen. Nun kommen auch noch Giftschlangen und Menschen kommen ums Leben. Und nun haben sie ein schlechtes Gewissen. Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme, sagen sie zu Mose. Und er erfüllt ihre Bitte. Und dann wird erzählt, da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand in eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Diese Geschichte greift Jesus hier in Johannes 3 auf. In einem Gespräch, in dem er erklärt, was sein Kommen bedeutet und was nicht, sagt er, ich wiederhole es noch einmal, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt in ihm, das ewige Leben hat. Menschen waren totgeweiht. Sie hatten keine Chance, durch Hilfe anderer zu überleben. Ihre einzige Möglichkeit war der Blick zu dieser ehernen Schlange. Diese Schlange soll, so können wir es im zweiten Buch Könige im Alten Testament nachlesen, später unter Hiskia, dem König Hiskia, zerstört worden sein, weil die Menschen sie anbeteten. Hatte Mose da eventuell einen Götzen geschaffen? Aber die jüdischen Theologen erklärten das so nicht, die Schlange tötete und schenkte Leben, vielmehr glaubte das Volk Israel, das zu der Schlange aufblickte, solange Mose sie emporhielt an ihn, der Mose befohlen hatte, so zu handeln. Gott machte die Menschen gesund. Ging es in der Wüste nur um das zeitliche Überleben, so geht es bei Jesus um das ewige Leben. Jesus sagt, so wie die Schlange in der Erzählung aus dem 4. Buch Mose, so muss ich erhöht werden. Das Wort, das hier mit erhöhen übersetzt wird, wurde in der damaligen griechischen Sprache oft gebraucht für den Tod am Kreuz. Nachdem ein Verurteilter an das Kreuz genagelt wurde, wurde dieses Kreuz, das auf dem Boden lag, erhöht, aufgestellt. Jesus weist also mit diesen Worten auf sein Sterben hin. Das, so meint er, wird Menschen das ewige Leben eröffnen. Sie dürfen mir einfach glauben und vertrauen. In der Moseserzählung, wie in den Worten Jesu, wird deutlich, Gott will nicht den Tod des Menschen, er will das Leben. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen, er will ihr Heil. Gott kann Schuld und Sünde nicht übersehen. Er zürnt, wenn er Bösheit und Ungerechtigkeit erlebt. Und er kann das auch nicht einfach wegdrücken. Aber er will nicht strafen. Er will vergeben. Und der Weg zur Vergebung sind keine Leistungen der Menschen, sondern eine Änderung der Blickrichtung. Weg von den Giftschlangen zu der im Namen Gottes aufgestellten ehernen Schlange. Weg von sich selbst hin zu dem lebendigen Gott. Denn Gottes Wesen, Gottes Handeln ist von seiner Liebe bestimmt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, sagt Jesus. Das ist dieser Vers, von dem manche sagen, das ist das Evangelium in einem Vers. Ja, aber darum geht's heute Morgen nicht. Das ist die Kernaussage sicherlich dieses Textes. Gott liebt die Welt. Allzu oft wird dieser bekannte Bibelvers lediglich auf den einzelnen Menschen bezogen. Gott liebt dich. Das ist auch richtig. Aber eben nicht nur. Seine Liebe gilt nicht nur den Menschen, die in dieser Welt leben. Sie gilt, so sagt zumindest der Text es, dem ganzen Kosmos. Die Sehnsucht der ganzen Schöpfung wird erfüllt werden. Paulus schreibt im Römerbrief, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wenn Gottes Liebe dem Kosmos gilt, dann ist auch seine Schöpfung eng mit uns verbunden. Er hat uns die Verantwortung für sie übertragen und wir haben auch die Aufgabe, mit ihr entsprechend umzugehen. Gott gibt seinen Sohn aus Liebe zum Kosmos. Aber was heißt das? Gott gab seinen Sohn her. Ist Gott denn ein liebender Gott, wenn er sein Kind umbringen lässt? Um das so zu empfinden, muss man sich wahrscheinlich innerlich schon gewaltig verbiegen. Den eigenen Sohn umbringen, das erscheint nicht nur grausam, das ist grausam. Ausgerechnet jemand, der ihm am nächsten ist, ist von der Liebe Gottes ausgenommen? Kann das so sein? Es ist nur nachzuvollziehen, wenn wir verstehen, dass Jesus eigentlich gar nicht ein anderer ist. Er ist Gott. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, denn Christus ist Gott. Gott bestimmt kein unschuldiges Opfer, durch das er der Welt seine Liebe zeigt. Das wäre widersinnig. Er delegiert die Versöhnung mit der Welt nicht an jemand anderen. Denn das geht nicht. Christen glauben, dass Christus Gott ist. Hier begegnet uns das Geheimnis des Wesens Gottes, das wir mit Worten wie Dreieinigkeit oder Trinität zu erfassen versuchen. Gott braucht nicht jemanden, an dem er seinen Zorn auslassen kann. Er geht selbst in Jesus den Weg der Versöhnung mit der Welt. Nicht für Gott stirbt Jesus, sondern für uns, für dich. Gott brauchte das Opfer Jesu zu seiner Versöhnung mit der Welt nicht für sich. Er handelt im Geschehen des Todes Jesu. Er gebraucht die Bosheit der Römer und verwandelt ihre Grausamkeit in Vergebung. Trotz ihrer Gewalt erbarmt er sich. Er verzichtet auf Rache an den Mördern. Er überwindet den Tod seines Sohnes durch die Auferstehung Jesu und bietet auch den Mördern Vergebung an. Jesus sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Er spricht hier nicht in erster Linie von irgendwelchen Normen und Gesetzen, die übertreten wurden, wofür man dann bestraft werden muss. Das griechische Wort für Sünde, das hier gebraucht wird, hat die Bedeutung einer Zielverfehlung. Diese Zielverfehlung besteht aber nicht in erster Linie darin, dass bestimmte Normen nicht eingehalten wurden und Gesetze. Sie besteht darin, dass Vertrauen fehlt. Jesus lädt ein, an ihn zu glauben. Dann ist die Folge ewiges Leben. Dieses an ihn drückt Beziehung aus. Es geht nicht um das Fürwahrhalten bestimmter Worte oder Taten Jesu. Es geht nicht darum, dass man weiß, wie das eine oder andere christliche Glaubensbekenntnis lautet und sagt, ach, das finde ich schön, sondern es geht um eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Es geht nicht um das Einhalten von Regeln, sondern um eine Liebesbeziehung zwischen Gott, Menschen und der Gesamtheit von Gottes Schöpfung. Menschen richten sich selbst, wenn sie sich dem liebenden Gott entziehen. Wer Gott nicht vertraut, fügt sich selbst unendlichen Schaden zu. Davor will Gott uns bewahren. Darum ist er Mensch geworden. Deswegen war er bereit, die Grausamkeit der Menschen zu ertragen. Diese Liebe ist von einer unendlichen und unvorstellbaren Größe. Da schreibt Paulus doch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Es ist nicht Gottes Wille, dass irgendein Mensch fern von ihm sein muss. Aber Gott zwingt Menschen nicht. Gottes Weg, Menschen zu begegnen, ist nie Druck. Gottes Weg, Menschen zu begegnen, ist einladend. Er will Freiwillige. Er liebt. Aber gerade deswegen bietet er Menschen sein Heil nur an. Bei Gott sind wir als Kinder in der Gegenwart eines uns unendlich liebenden Vaters. Wenn Kinder in der Gegenwart ihrer Eltern, die sie lieben, sind, dann genießen sie die Gegenwart der Eltern. Und dann stört sie das manchmal auch gar nicht, dass sie gerade in einem Gottesdienst sind und jemand betet. Sie müssen dann einfach den Eltern sich ab und zu mal mitteilen. Ein Zeichen der Beziehung und der Liebe, und das ist schön. Sie freuen sich, sie klagen, sie hören auf das, was die Eltern ihnen mitteilen. Aber sie werden sich nicht ständig damit beschäftigen, was sie tun dürfen und was nicht. Eine von Liebe bestimmte Beziehung ist keine Beziehung wie die zwischen Chef und Untergebenem. Keine Beziehung wie die zwischen Lehrer und Schüler. Da kann natürlich auch Sympathie, Liebe, Beziehung eine Rolle spielen. Aber es ist doch etwas anderes. Eine Beziehung, die von Liebe bestimmt ist, gibt die Sicherheit, der andere meint es gut und will mein Bestes. Das mag von unserer Seite gegenüber Gott vielleicht nicht wirklich immer so sein. Ich muss es von mir sagen, da fehlt manchmal etwas. Aber wir dürfen wissen, dass es von Gottes Seite her so ist. Er liebt dich. Und zwar in voller Perfektion. Ich gebrauche hier bewusst mal dieses Wort. Gottes Liebe ist ohne jeden Mangel. Er liebt dich, er ist für dich. Gott weiß, dass eine Beziehung nie gut sein kann, wenn sie erzwungen ist. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Gott lässt auch das zu. Er überlässt dir die Entscheidung. Er überlässt allen Menschen die Entscheidung. Deswegen richtet sich jeder, der dieser Beziehung entflieht, selbst. Nicht Gott ist es, der verurteilt und verdammt. Du bist es, wenn du Gottes Liebe ausschlägst. Deswegen lade ich dich ein, sie anzunehmen. Gott will Gutes für dich. Er will, dass dein Leben ewig ist. Er will eine unauflösliche Beziehung mit dir haben. Deswegen sag Ja zu ihm. Im 8. Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus: Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Gott ist für dich. Deswegen solltest du dich auf ihn einlassen. Gott liebt dich unendlich, ohne jede Einschränkung. Auch wenn du zweifelst, auch wenn du versagst, auch wenn du Dinge getan hast, die dir schon ein Leben lang ein schlechtes Gewissen machen. Gott liebt dich, ohne jede Einschränkung. Ihm darfst du vertrauen. Ich wurde in dieser Woche angerufen von einer Nachbargemeinde, die gefragt haben, ob es möglich sei, dass ich mit ihnen und vielleicht mit uns zusammen, und das fand ich gut, einen Glaubens- und Taufkurs anbiete. Wir werden das tun. Das mache ich auch mit der anderen Gemeinde. Aber vielleicht ist die eine oder andere hier, die sagt, sowas möchte ich mal mitmachen. Herzliche Einladung dazu, dann können wir auch darüber sprechen. Sprecht mich einfach an, es gibt noch keinen Termin, es ist vieles noch nicht geplant. Das machen wir dann, wenn wir wissen, wer da so mitmacht, wer das ist, welche Sprache er spricht oder sie und so weiter. Aber es ist gut, sich mit Gott mehr auseinanderzusetzen, nicht nur zu wissen, er ist da, sondern zu lernen, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Amen.